Warum ich alle Warnungen missachten sollte. Bevor ich wieder zur Geschichte selber übergehe, muss ich schon hier mitteilen, dass sich van Maaswijk einige Wochen später als Gefangenen im Gefängnis sah. Die Revolution frisst ja bekanntlich ihre Kinder. Ich wurde sogar über van Maaswijk von der neu installierten politischen Polizei vernommen. Sie haben gewiss viel über ihn zu sagen, das ist schon ein einmaliger Schuft. Es steht fest, ich habe nichts von Brüssel gesagt. Ich sagte nur, ich weiß nicht, was der von mir wollte. Meine Frau und Kinder leben. Und ich habe nur Gutes getan. Dass es bei den Nazis unmöglich war, allen Juden zu helfen, versteht doch jeder. Ich habe aber so viel mir möglich war, das weiß jeder, geholfen und viele, viele Hunderte, vielleicht Tausende, ich habe nie gezählt, sind durch mich am Leben geblieben. Das ist alles nicht unsere Sache. Das ist eine Sache von Juden. Wir wollen aber wissen, was Ihnen von der Briefmarkensammlung bekannt ist, die dieser Schuft aus dem Haus eines Verhafteten für sich entwendet hat. Wie soll ich das wissen? Sitzt er wegen der Briefmarken? Auch. Er hat noch viel mehr geklaut. Er hat sich bereichert. Es wäre für Sie sehr wichtig, wenn Sie bestätigen können, dass Sie davon wussten. Wir machen gleich ein Protokoll, Sie unterschreiben es und Sie werden gut behandelt, trotz allem, was Sie getan haben. Ich habe aber nichts getan, konnte es nicht einmal. Bei mir war ganz anderes los und ich kann nichts unterschreiben von Briefmarken, von denen ich nichts weiß. Wenn Sie wüssten, was van Maaswijk alles über Sie gesagt hat, dann täten Sie es schon, Ihr Interesse, ihn als Dieb hinzustellen. Ich kann nur unterschreiben, was wahr ist, wenn ich das schon tue. Wissen Sie, das sind Methoden der Nazis. Die wollten auch nur eine Unterschrift, wahr oder unwahr. Das sollten Sie jetzt nicht wieder anfangen. Man brachte mich zurück. Mit der Drohung, wenn ich mich weigerte, mit ihnen zusammenzuarbeiten, sähe es schlecht für mich aus. Ich sagte, ich sei schon den Nazis entkommen. Ich würde auch das hier überleben. Van Maaswijk blieb noch einige Zeit. Dann verlor ich ihn aus den Augen. Er vermied meinen Blick. Ich glaubte, ein wehmütiges Lächeln in seinem Gesicht zu sehen. Einige Jahre später las ich den Namen in einer Todesanzeige. Ich wusste aber nicht, wie er mit Vornamen hieß. Vielleicht war es ein ganz anderer, ein Namensgenosse. Jedenfalls hörte ich niemals mehr von ihm. Als ich einige Jahre später die Behandlung am Lyzeumsplein in einem Bericht aufschrieb und dieser Bericht zu einer Untersuchung bei der Polizei Anlass gab, sah ich wieder einmal, wie so etwas zugeht. Mich fragte man nicht, stellte die Leute mir aber auch nicht gegenüber. Vielmehr sorgte man dafür, dass die Leute gewarnt waren. Und man wird wohl einen Untersuchungsbericht im Einvernehmen mit ihnen verfasst haben. Darin hieß es kurz, dass von all dem, was ich beschrieben hatte, keine Beweise gefunden werden konnten. Und damit war es zu Ende. Welcher Polizeiverbrecher würde bei einer Untersuchung sagen, er habe gefoltert oder er habe Lügen erzählt? Und Unterschriften waren doch sehr billig zu haben, wie ich jetzt ja auch schon sah. Ich habe diese Phase ziemlich ausführlich beschrieben, weil sie das Ende eines Lebensabschnittes bedeutete und den Anfang eines ganz Neuen. Dieser Übergang war voller Zeichen, die darauf hindeuteten, dass etwas Besonderes im Gange war. Zuerst dachte ich nur, ich hätte nicht so eilen sollen. Ich hätte mein Versprechen, nach dem Krieg alles über die Generalsaffäre zu enthüllen, ruhig einige Wochen ruhen lassen können. Dann wäre ich wohl dem van Maaswijk nie begegnet. Ich hätte nie wissen können, dass Leute vom Judenrat Verräterisches in sich haben mussten, sonst wären sie nicht in dieses Gremium gekommen, und dass sie doch auch Interesse haben mussten, sich auf die Seite der neuen Revolution zu schlagen, dort nur Gutes zu sehen und laut zu bestätigen. Vor allem aber hätte ich mich fragen müssen, was Luckys Instinkt bedeutete, der mich nicht loslassen wollte. Der Bauer hat mir später erzählt, Lucky sei erst am Abend des nächsten Tages nach Hause gekommen, wie verstört. Und ich hätte mich fragen sollen, warum die Frau, die nach Wörden wollte, auf einmal da war und wozu ich auf der gefährlichen Klappe hinten die vielstündige Reise unternahm. und dann die auf Nase und Gesicht fallenden Kisten, das Blut, mahnte es mich nicht, doch besser nach Hause zurückzukehren? Der nicht richtige Passierschein, geh zurück. Der Unfall beim Auffahren auf die Brücke, geh doch zurück. Der holländische Neonazi-Polizist hätte dir eine Warnung sein sollen. Alles, was kommt, ist krank, ist gefährlich. Du hast es doch selber schon längst gespürt. Dann der kanadische Hauptmann, der nur Interesse für das Mädchen auf seinem Schreibtisch hatte und mich abwimmelte, indem er mir einen Bericht zu schreiben aufgab. Der ängstlich fragende Dr. Mandl, ich kannte ihn doch aus dem Krieg als einen rücksichtslosen Feigling. Die Rolle des Van Baarle muss auch eine List, eine Falle gewesen sein. Warnungen des früheren Sekretärs vor den chaotischen Zuständen in Den Haag. Warum habe ich auf diese lange Reihe von Warnungen nicht Acht gegeben? Lange Zeit habe ich mir meinen Eigensinn zum Vorwurf gemacht, denn damit begann für mich eine Lebensphase, die mir zuerst viele äußere Schwierigkeiten brachte. Schwierigkeiten, die in einem gewissen äußeren Sinn auch heute noch gelten. Aber im Lauf der Jahre und Jahrzehnte wurde mir klar, dass gleichzeitig ganz anderes, inneres, ewiges in mir heranwuchs. Etwas, das wahrscheinlich nie gekommen wäre, wenn ich auf dem Bauernhof geblieben wäre. Ich hätte wohl als normaler Bürger gelebt, als welcher ich mich doch seit meiner Jugend nie wohlgefühlt hatte. Vielleicht wäre ich, wie einige meiner Institutsassistenten oder Kollegen, sogar Minister geworden, für 4 glorreiche, aber wahrscheinlich innerlich sehr leere Jahre. Ein neuer Mensch wuchs heran, und die nun folgende Zeit war entscheidend wichtig. Es wurde ein neuer Mensch geboren, schrieb ich zu meinem größten Erstaunen schon damals, in den Jahren 45 und 46. Auch fiel mir auf, dass das, was früher in merkwürdigen äußeren Ereignissen sich in meinem Leben fast überstürzte, jetzt von der Oberfläche verschwand. Stattdessen geschah nun in mir mit den Worten der Bibel noch viel mehr. Ich sah langsam immer mehr ein, dass für mich, und ich war überzeugt, auch für die Welt, eine neue Welt wahr wurde. Eine Welt des Wortes. Umwälzender als alles andere, was hätte sein können. Jenes andere war für die Welt der Zeitlichkeit wichtig, dieses aber war für die Welt der Ewigkeit. Denn ich bekam nun Zeit und Ruhe geschenkt. Zeit, weil ich, was im Folgenden noch zu erzählen ist, als Gefangener saß und nichts anderes zu tun hatte, als meine Gedanken, alles, was von der Bibel her mir einfiel, aufzuschreiben. Und Ruhe, weil dies mich jetzt ganz einnahm. Alles andere wurde mir zum Erstaunen, später auch zum Ärgernis der Menschen zweitrangig. Man verstand meine Freude, meine Ruhe nicht. Ich nahm zwar alles zur Kenntnis, wertete es aber neu, stark relativiert. Ich nahm sehr gut, sehr scharf wahr. Besser als je früher, vielleicht besser als alle anderen. Aber zugleich lebte ich in einer Welt der Ewigkeiten. Ich wurde mehr und mehr dankbar für dieses Schicksal, das mich nicht nur vor so viel Dummheit bewahrte, sondern das mir jetzt einen Raum bot, wo ich buchstäblich spürte, das ist die Wohnung Gottes. In jenen Tagen wurde mir ein Psalmvers, den wir einmal wöchentlich am Mittwoch sagen, auf einmal ganz klar: Wohl dem Mann, den der Herr bestraft oder auch belehrt und ihm aus seiner Tora lehrt, dem er Sorglosigkeit und Ruhe gibt von den Tagen des Bösen, bis dem Bösen die Vertilgung bereitet ist. Psalm 94, 12, 13. So empfand ich mich jetzt, nun die Tora sich mir auf ganz neue Weise wie noch nie, und ich ahnte noch keinem, öffnete. Ich war so voller Freude, dass ich die Welt auch neu sah. Ich begann jetzt mit Notizen, weil ich all das Kostbare irgendwie für mich, für andere aufbewahren wollte. Ich kam in dieser Zeit juristisch eine Untersuchungshaft, die aber sehr lange dauerte, weil man immer weniger wusste, was man mit mir anfangen sollte, auf etwa 8000 Seiten. Mit Notizen. Daraus entstanden in späteren Jahren meine Kurse und Bücher. Das war mir damals als überwältigend Neues begegnet. Wohl nie wäre das möglich gewesen, wenn ich dieses Innerliche nicht erlebt hätte. Es hatte mit dem Geschehenen im Äußeren gar nichts zu tun, es sei denn, man sehe es doch als ein Paar, ein Gegenüber von Gegensätzlichem. Das war die Episode, warum ich alle Warnungen missachten sollte. Die nächste Episode heißt: Der erste Kreis der Umhüllung.